just want Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Greatest comeback in Super Bowl.
Einen wunderschönen guten Morgen aus der Footballerei, das heutige Frühstücksei. Ihr kennt es, am Mittwoch ist wie immer ein bisschen persönlicher, ein bisschen privater, ein bisschen emotionaler, ein bisschen boulevardesker. Und wie immer bestreite ich diesen NFL-Boulevard auch heute nicht alleine, sondern gemeinsam mit dir, Fabian. Moin, Fabian.
Hi, grüß dich.
Fabian Kratz ist heute dabei. Fabian Kratz ist O-Liner beim ELF-Team Cologne Centurions. Wir haben uns vergangene Woche kennengelernt bei der NFL-Combine für die International Player im Tottenham Stadium in London, haben da ein bisschen gequatscht und Fabian hat so ein bisschen was von sich erzählt. Das war so großartig, nett, außergewöhnlich, dass wir uns direkt für eine Folge des NFL-Boulevard verabredet haben. Wir werden jetzt ein bisschen schnacken in den nächsten Minuten. Aber die wichtigste Frage vorweg, Fabian, das fragen wir alle im Rahmen des Frühstückseis. Letzte Woche habe ich es, Asche auf mein Haupt, bei Matthias Gindorf vergessen. Wie isst du denn dein Frühstücksei?
Weich gekocht? Auf ein Brötchen, einfach dann so verteilt. Ich mag das total gerne, wenn das Eigelb verläuft und dann mit ein bisschen Salz oben drauf. Das ist, besser geht's gar nicht.
Sehr gut. Ja, das kann ich besser nachvollziehen. Es gibt auch bei uns einige, die essen ihr Ei mit Maggi. Ich kann diese Faszination nicht nachvollziehen. Wie geht es dir?
Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, dann macht das Ei kaputt. Dann brauche ich kein Ei frühstücken.
Sehr gut. Also, die wichtigste Sache haben wir geklärt. Fabian, ich habe es erwähnt, du bist O-Liner bei den Cologne Centurions, durftest jetzt vergangene Woche in London dein Können beweisen unter den Augen einiger NFL-Scouts. Nimm uns mal ein bisschen mit. Wie war so im Allgemeinen dein Trip nach London? Wie findest du, hast du dich selbst geschlagen? Wie wird es jetzt weitergehen? Wie waren diese Stunden in London für dich?
Also erstmal, ich war ja mehrere Tage da, von Samstag bis Dienstagabend einschließlich, und die Zeit da war unvergesslich. Also das war eine Möglichkeit, die wird man so wahrscheinlich vor allem auf dieser Bühne im Tottenham Stadium nicht nochmal haben. So, das als erstes schon mal vorweg. Also es war wirklich unvergessliche Zeit, will ich auf keinen Fall missen und wird auf jeden Fall in mein Herz bleiben, auch die Menschen, die ich da kennengelernt habe, die Spieler, die ganzen Verantwortlichen, die uns da auch unterstützt haben vor Ort. Also das war schon Wahnsinn. Aber zur Combine, wie habe ich mich geschlagen und wie habe ich mich gemacht? Also so rückblickend kann ich sagen, ich könnte jetzt nicht sagen, was wäre gewesen, wenn. Ich habe alles gegeben, mehr hätte ich nicht geben können, mehr war nicht drin. Und in meinen Augen, beziehungsweise auch in den Augen einiger Scouts, habe ich mich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Die meisten meiner Zeiten, die waren so im oberen Durchschnitt von den O-Linern, die so im Jahr 2020 gedraftet wurden. Also wirklich schon Nummern, die erstaunlich sind, auch ohne Vorbereitung. Sprich, also ich habe ja vor 3 Wochen erst von der Einladung erfahren, beziehungsweise 3,5. Hatte also minimalste Vorbereitungszeit und habe mich dafür in meinen Augen sehr, sehr gut geschlagen. Habe auch gestern, beziehungsweise gestern, sehr, sehr positives Feedback von einem der Scouts bekommen auf Instagram. Wir wollen nächste Woche mal uns am Telefon ein bisschen unterhalten und wie es dann weitergeht, sehe ich wahrscheinlich dann erst. Mehr weiß ich jetzt momentan leider auch noch nicht. Also man hat uns jetzt nicht gesagt, okay, wir melden uns bei euch bis zum spätestens 31.10, sowas gab es leider nicht. Mhm. Also sprich, ich denke mal, das wird jetzt so ablaufen. Das war ja auch viel Material, also das muss man sich auch erstmal angucken. Da waren 40 Spieler, die haben alle ihre Drills gelaufen. Muss man sich auch erstmal alles genau angucken. Und das dauert ja auch. Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass das in den nächsten paar Wochen passiert, sondern es wird schon ein paar Monate dauern, nehme ich an.
Ich war ja nur Zuschauer glücklicherweise und musste mich da nicht sportlich betätigen, aber das sah schon so aus wie die richtige NFL-Combine, ne? Du hast es gerade gesagt, du musst es laufen, also 40-Yard-Dash, Bankdrücken, also es wurde alles so gemacht, wie man es von drüben kennt, aus dem Februar immer, wenn es die NFL-Combine gibt, ne?
Ja, also die Drills waren 1:1 dieselben. Ich weiß nicht, ob das in der Combine, also die College-Combine, die man so kennt, ob das da alles an einem Tag ist, weil bei uns war es auf 2 Tage aufgeteilt. Wir hatten an dem einen Tag Bankdrücken und Hochsprung und an dem anderen Tag die ganzen On-Field-Sachen, 40 Meter Sprint, genau, 5-10-5, also Pro Agility, 3-Con-Drill, beziehungsweise L-Con-Drill, Weitsprung, und dann kamen noch die ganzen positionsbezogenen Drills dazu gegen Ende.
Du hast es gesagt, ihr wart 40 Jungs. Für alle war das wahrscheinlich so ungefähr Dream Came True. Ganz besonderer Tag. Die waren, was habe ich gesehen, aus Nigeria kamen welche, ich glaube aus Neuseeland, Umi aus Japan, Australier war, glaube ich, auch dabei. Ist man da Konkurrent oder genießt man das irgendwie? Und da gibt's auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Kannst du das so ein bisschen beschreiben?
Also natürlich ist es sehr kompetitiv, aber so grundsätzlich habe ich das jetzt nicht als Konkurrenten, also als Konkurrenten habe ich die nicht als Konkurrenten angesehen, sondern eher so, we're in it together. Also wir sind da zusammen da, wir unterstützen uns gegenseitig, versuchen aus allen, also wirklich, dass jeder das Beste aus sich rausholen kann. Da wurde nicht mit dem Finger gezeigt, da wurde unterstützt, da wurde also verbal unterstützt, mental unterstützt. Also das war wirklich eher so ein Team, was da in den paar Tagen zusammengewachsen ist. War am Ende, also man sind jetzt auch viele Jungs dabei, mit denen ich in Kontakt bleibe. Es war jetzt auch schon so eine Art Networking, was man da auch betrieben hat. Es war jetzt nicht, dass man sich da gegenseitig das Schlechteste gewünscht hat, sondern jeder wollte für jeden, dass er das Beste zeigen konnte, was er an dem Tag zu bieten hatte. Und so wurde das auch gehandhabt von den einzelnen Jungs, also auch von mir und von allen anderen auch da.
Und du hast ja erzählt, du warst seit Samstag schon in der Stadt. Wart ihr alle im selben Hotel untergebracht oder so tröpfchenweise?
Genau, wir waren alle im selben Hotel. Wir kamen alle so, teilweise waren die schon eine Woche lang da, weil sie in Quarantäne gehen mussten. Mhm. Aber die meisten, die kamen so wie ich samstags morgens an, beziehungsweise freitagsabends, samstags morgens. So, da kamen die meisten Spieler an. Und viele sind dann dienstags abends direkt nach der Combine nach Hause. Mhm. Einige erst mittwochmorgens. Aber so grundsätzlich dürfte da jetzt eigentlich keiner mehr im Hotel sein. Sprich, die sind jetzt alle wieder auf dem Weg nach Hause.
Und hattet ihr auch ein bisschen Zeit, euch die Stadt anzugucken? Oder war das wirklich nur, Combine steht nicht. Hier im Blick? Gar nicht?
Genau. Nee, gar nicht. Also wir waren in einem Hotel, das war relativ weit von London Downtown noch weg. Also ich glaube, mit Traffic, also mit Stau gute anderthalb Stunden. Man hatte auch gar nicht die Möglichkeit dazu, beziehungsweise die Chance oder die Zeit. Also man hat... Also wir hatten schon viel Zeit vor Ort, aber die hat man dann auch irgendwie dann genutzt, um sich mental vorzubereiten, körperlich vorzubereiten. Das Hotel hatte eine sehr schöne Poolanlage mit Sauna und Steamroom und so. Also man konnte sich da auch wirklich gut gehen lassen, dass man sich komplett auf die Combine konzentrieren kann. Das war auch, glaube ich, genau das Richtige. Also ich glaube, wenn man da noch einen Städtetrip hätte eingeplant, einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, zum einen ist es wegen Corona ein bisschen schwierig und zum anderen fällt dann auch der mentale Fokus so ein bisschen dann auf was anderes. Und das ist, glaube ich, nicht das, was man da wollte.
Du hast es gesagt, du selbst warst mit deiner Performance da zufrieden, hast vor Ort auch Feedback bekommen, über Instagram dann auch nochmal Feedback bekommen. Wie geht das denn jetzt weiter? Korrigier mich, ich glaube, es gibt 6 offene Plätze in diesem International Pathway Program.
Ich glaube, es sind 12.
12 sogar, ach, immerhin, das Doppelte. Mhm. Das ist ja schon mal ganz gut. Also jeder Vierte quasi, der jetzt in London dabei war, wird höchstwahrscheinlich einen Platz bekommen. Gibt's da ein Datum irgendwie, dass die euch gesagt haben, keine Ahnung, rund um den Super Bowl oder rund um Weihnachten oder so entscheiden?
Gar nichts, nee, absolut gar nichts. Also da wurde uns noch nichts gesagt. Ich nehme mal an, das wird in den nächsten paar Tagen, Wochen kommen, weil das kam jetzt die Tage kamen jetzt auch mal hin und wieder mal noch beziehungsweise gestern und heute kamen noch mal so ein paar Informationen, die noch relevant waren, aber so in Richtung, wie es jetzt genau weitergeht, wann man da den nächsten Cut macht oder wie es für die Leute weitergeht, die den Cut vielleicht nicht schaffen, das wissen wir noch nicht, beziehungsweise das hat man uns noch nicht gesagt.
Aber wenn die Entscheidung auf dich fällt, wärst du sicherlich am Start und würdest es versuchen, möglich zu machen, dann auch rüber zu fliegen und dich im International Pathway Program zu zeigen, um den weiteren nächsten Schritt zu gehen, oder?
Also war das jetzt eine Frage? Ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Ich meine, ich bin mit meinen 22 Jahren noch relativ jung, aber gleichzeitig ist es ja auch so eine Zeit, wo man noch sehr empfänglich ist für neues Coaching. Also ich mache den Sport jetzt schon seit 12 Jahren, aber je jünger man ist, je früher man diesen Schritt dann schafft, ich glaube, desto größer sind dann halt auch die Chancen, wirklich dann auch an einem Sonntag dann zu spielen und Plays zu machen.
Naja, aber ihr seid ja alles keine Profis. Also es kann ja sein, dass du jetzt in der Ausbildung bist oder gerade studierst oder schon richtig arbeitest und so. Also da hängt ja auch ein bisschen was dran, wahrscheinlich, um das dann zu organisieren, oder?
Momentan, also ich mache, man kann quasi sagen, ich lebe quasi meinen Traum ein bisschen verzögert. Ich spiele quasi College Football, ich spiele in der ELF und mache nebenbei mein Studium. Und das Studium ist so für mich ausgelegt, dass ich theoretisch jederzeit ein Semester pausieren könnte oder zwei. Okay.
Du bist vorbereitet, sehe ich. Es fehlt nur der finale Anruf, die finale Mail.
Genau.
Du bist auf jeden Fall.
Ja. Nee, bitte weiter.
Du bist auf jeden Fall einer der Besten auf deiner Position in der European League of Football gewesen. Warst auch derjenige, der Platz gemacht hat für euren Running Back bei den Centurions, Marjorie London, der ja bekanntlich zum MVP gewählt wurde. Aber, das muss ich sagen, ich hoffe, dass ich dich da jetzt nicht irgendwie persönlich treffe. Wenn man dich jetzt sieht, bist du nicht der klassische O-Liner, also so ganz, wahrscheinlich sind das Klischees, aber der klassische O-Liner ist für mich 2,55 Meter und wiegt 150 Kilo, so siehst du nicht aus.
Also 2,55 Meter bin ich nicht, da hast du recht. Also man hat mir auch vor Ort gesagt, ich spiele jetzt gerade, bin ich Right Tackle, man hat mir ehrlich, also man war ganz offen mit mir, man hat mir gesagt, ich bin für die ELF Elite auch der Position, ganz klar, das steht außer Frage, macht meinen Job sehr, sehr gut, aber für die NFL bin ich dann auf Tackle zu klein und würde mich halt schon gerne dann auf Guard sehen, auf Center sehen und da habe ich halt das Glück, dass ich damals im Jugendfootball, das war quasi meine erste Position, die ich gespielt habe, Center 4 Jahre gespielt, da sprich die Mechanics und die Schritte und so weiter, die habe ich alle schon drauf. Und für mich ist das jetzt kein allzu großer Unterschied, ob ich jetzt also einen reinrutsche oder nicht. Ist für mich vom mal ganz unter uns, vom Football-Technischen her, finde ich Tackle wesentlich aufwendiger beziehungsweise schwieriger zu spielen als Interior, also Guard Center.
Aber du musst an Masse noch ein bisschen zulegen, wurde dir das gesagt?
Also genau, ich wurde da mit 250 Pfund gewogen. Man hat mir gesagt, dass ich versuchen soll, so 10, 20 Pfund drauf zu packen. Und der Rest, der kommt von alleine. Ich muss dazu sagen, ich hatte früher schon 290 Pfund, beziehungsweise 300 Pfund hatte ich auch schon zu meiner Highschool-Zeit, wo ich drüben war, da kommen wir aber nachher noch zu. Hab dann aber das Gewicht halt runtergeholt, weil ich halt keine Offense-Line mehr gespielt habe, beziehungsweise mich erstmal vom Sport für ein halbes Jahr zurückgezogen hatte. Jetzt muss das Gewicht wieder drauf, so ist es halt. Ist aber auch kein Thema. Kriege ich irgendwie hin.
Aber das ist ja auch ganz interessant, also wenn einem das gesagt wird, du musst ein bisschen zulegen, in der NFL brauchst du irgendwie noch mehr Körpermasse. Ist es dann so der Aufruf, quasi noch mehr Muskelmasse aufzubauen oder ist es dann tatsächlich der Aufruf, mehr zu essen?
Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also wenn ich Muskeln aufbauen will, muss ich eh auch mehr essen. Aber ja, also natürlich ist das Ziel grundsätzlich, man will keine tote Masse aufbauen. Ich will keine 10 Kilo Fett zulegen, sondern ich will, wenn möglichst, 4 Kilo Muskeln, 7 Kilo Fett, so in so einem Bereich will man das dann halten. Also, dass man so grundsätzlich so, wenn man 15 Kilo aufbaut, will ich 4, 5 Kilo Muskulatur und der Rest, der darf ruhig fett sein. Ich kann dann in dem nächsten Zyklus hole ich dann das Fett eventuell wieder runter und baue dann nochmal ein bisschen Muskulatur drauf. Aber das ist halt, dauert halt seine Zeit, beziehungsweise dauert halt ein paar Monate, beziehungsweise vielleicht sogar ein Jahr, bis das soweit ist. Aber dadurch, dass ich schon mal an dem Punkt war, wo ich auch dementsprechende Kraftwerte habe, dauert es nicht so lange wie beim ersten Mal. Also das ist, man spricht da von Muscle Memory. Sprich, wenn ich einmal wieder in die Richtung der Gewichte komme und stark werde und so, dann geht das alles wesentlich schneller als beim ersten Mal. Deswegen mache ich mir da auch absolut keinen Kopf.
Das heißt, dieses klassische Abtrainieren, wie wir es jetzt bei Sebastian Vollmer zum Beispiel gesehen haben, der ja auch
im Stadion war.
Ja, genau. Das gibt's aber auch im gegensätzlichen Bereich. Also man kann dann auch wieder auftrainieren.
Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Das ist in der Regel sogar einfach. Also Muskeln wieder aufzubauen, der schon mal da war, ist viel, viel einfacher als einen Muskel aufzubauen, der noch nie an diesem Leistungsstand war.
Ist so ein Sebastian Vollmer, konntest du mit dem quatschen? Ist das auch irgendwie so ein Vorbild für dich?
Auf jeden Fall. Also früher war es für mich so ein Sebastian Vollmer oder so ein Jake Matthews. Das sind halt die Tackles gewesen, zu denen ich hochgeschaut habe. Vor allem halt der Sebastian Vollmer, weil es halt eben Deutscher ist, der so einen ähnlichen Weg gegangen ist, beziehungsweise halt aus Deutschland den Weg gegangen ist. Das ist halt nochmal was ganz Besonderes, vor allem Super Bowl Champion zweimal, glaube ich, wenn nicht sogar dreimal.
Zweimal.
Also es sind Sachen so, also von dieser Person kann man so viel lernen und für so viel mitnehmen, nicht nur footballtechnischen, sondern auch so im Mindset, also wie man das Ganze angeht, das Thema NFL. Oder auch ganz kurz, bevor wir in die Positional Drills gegangen sind, hat er es angesprochen, hatte leider nicht so viel Zeit. Aber das, was er gesagt hat, das kam auf jeden Fall gut an. Also nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen Jungs, glaube ich. Und man hat auch so verstanden, wie man das Thema NFL angehen sollte, beziehungsweise angehen kann, um erfolgreich zu sein. Also das Thema NFL ist nicht so ein Ding, was man nebenbei versucht, sondern wenn man es da in die Liga schaffen will, dann muss man sich auch 100% drauf fokussieren.
Und was deine Geschichte so besonders macht, du hast es eben schon anklingen lassen, du warst an der Highschool drüben in den Staaten und warst auch damals schon überdurchschnittlich talentiert, so dass du, korrigier mich, 17 oder 18 Angebote von Division I Colleges hattest, du sie aber letztlich nicht angenommen hast.
Also 17 oder 18 klingt richtig, ich weiß leider auch nicht mehr genau. Also 17
aber eine Menge auf jeden Fall.
Genau, genau. Ich war ein Jahr in der Highschool in den USA, in Naperville. Naperville Central High School war die Schule, in der 11. Klasse, sprich war Junior. Hab da ein fantastisches Jahr gehabt, hatte aber auch wirklich Glück gehabt, dass ich da sehr, sehr gute Coaches hatte. Also mein Position Coach da, das kann man mit den Position Coaches hier eigentlich nicht vergleichen. Also ich kenne keinen Coach hier in Deutschland, der so akkurat und genau wir sind wirklich auf Kleinigkeiten eingegangen. Und das ist das, worauf es ankommt. Diese Kleinigkeiten, dieses Situational Awareness. Wenn das passiert, dann das. Wenn das passiert, dann das. Und das hat mir so viel geholfen, dass mir das hier in der Liga fiel es mir leicht, sag ich mal. Also es war mein erstes Jahr jetzt bei den Erwachsenen in der ELF und es fiel mir diese Transition von Jugendfootball in Erwachsenenfootball fiel mir, glaube ich, genau wegen diesem Coaching halt so leicht. Weil ich halt dieses extrem gute Coaching da genossen habe. Und ja, als das Jahr dann gegen Ende ging, hatte ich dann die ersten College-Looks. Mein allererstes Offer war tatsächlich von Miami, Ohio. Das ist eine relativ kleine Division-1-Schule aus der MAC. Und als das erste Offer dann da war, kam dann das nächste und nächste und nächste und nächste. Also das war dann am Ende, dass ich teilweise jeden Tag dann von irgendeinem College-Coach einen Anruf hatte oder auf Twitter. Also es geht halt viel über Twitter.
Das geht tatsächlich dann auch direkt, ja? Also nicht über irgendeinen Mittelsmann oder über irgendeinen Highschool-Trainer, sondern die rufen dich direkt an und sagen, hey, komm zu uns.
Also da gibt's halt verschiedene Phasen im Recruiting. Es gibt Phasen, da dürfen die dich nicht direkt anrufen. Da dürfen die nur antworten, wenn du denen schreibst oder wenn du die anrufst. Aber da gibt's halt immer Mittel und Wege, wie man diese Regeln so ein bisschen umgehen kann. Aber da sage ich jetzt auch nicht zu viel. Nachher kriegt da irgendein Coach noch Ärger.
Okay, und in der Summe waren es nachher, also auf jeden Fall können wir es ja darauf einigen, zweistellig Angebote. Genau, ja. Über die du wahrscheinlich gründlich nachgedacht hast. Am Ende hast du dich aber entschieden, aus Gründen keins dieser Angebote anzunehmen.
Also ich war tatsächlich auch kurzzeitig committed zu Oregon State, weil es für mich einfach der beste Fit war. Ich war mit die Coaches da, die waren super und das Programm an sich hat mir gefallen. Die Idee hinter diesem Programm, wofür man da stand, es waren halt Player First und das fand ich halt so überzeugend, dass ich mich dann für die Schule entschieden hätte. Als ich dann aber in dem Sommer nach Hause gekommen bin, also wieder zurück nach Deutschland, da wurde meine Oma, zu der damaligen Zeit meine Oma hatte da noch gelebt, mit Alzheimer diagnostiziert, weswegen ich mich dann dazu entschieden hatte, dann doch nicht wieder zurückzugehen, sondern lieber die Zeit, die dann da noch verblieben war, mit ihr quasi zu verbringen. Sie ist dann auch knapp ein Jahr später oder 15 Monate später gestorben. War für mich dann auch die richtige Entscheidung. Ich bereue es auch absolut nicht. Also wirklich absolut null. Keine Reue. Also für mich absolut die richtige Entscheidung gewesen. Vor allem, wenn ich jetzt vor 6 Jahren in die Zukunft hätte gucken können und sehe mich hier in dieser Situation, denke ich mir auch, also sicher, also wie sage ich das am besten? Bestärkt quasi nur meine Entscheidung, die ich vor 6 Jahren getroffen habe, weil ich halt jetzt quasi diesen Traum, mein richtiger Traum war ja nie College Football, sondern so wie von jedem anderen, der halbwegs Football ernst im NFL zu spielen, halt so viel näher bin, als ich vor 6 Jahren war. Also
hatte ich als Mensch wahrscheinlich auch reifen lassen, ne?
Auf jeden Fall. Also ich habe auch viel Hate beziehungsweise viel Shitstorm abbekommen, damals mit 16, 17, als ich die Entscheidung dann öffentlich gemacht habe, dass ich nicht rübergehen will. Ist auch nicht leicht, das mit 16, 17 Jahren dann mit sich selbst auszumachen, wenn dann von außen überall nur Druck kommt, beziehungsweise Hass. Da war ich auch echt froh, dass ich mein Support-System um mich rum hatte mit Familie und Freunde und so. Die haben mich dann wieder zurück auf den richtigen Weg gebracht. Und letztendlich habe ich dann auch wieder die Liebe zum Sport gefunden, die dann auch so ein bisschen in der Zeit, sag ich mal, verloren gegangen ist. Einfach weil, wenn man nur Negatives von diesen Leuten aus diesem Sport hört, über einen selber, dann vergeht einem auch die Lust oder die Freude daran, den Sport auszuführen. Und den habe ich glücklicherweise wieder gefunden. Also mittlerweile ist es wieder so, dass ich nichts lieber mache als Football spielen.
Absolut. Also an dieser Stelle nochmal mein Beileid, nicht, dass das zu kurz kommt.
Alles
es,
gut.
Es klingt aber wirklich so, dass das die richtige Entscheidung war, dadurch, weil du ja auch erzählst, dass deine Oma dann nicht mehr ganz so lang gelebt hat. Und ich glaube, wärst du einfach drin geblieben, hättest sie nicht mehr gesehen. Wer weiß.
Das wäre schlimm für mich gewesen.
Also das wäre wahrscheinlich die schlimmere Entscheidung. Meinst du jetzt, dadurch, dass du wieder in dem Auswahlprozess rund um die NFL drin bist, dass das Netzwerk dort so gut funktioniert, dass die Scouts vor Ort wissen, dass du während deiner Highschool-Zeit schon mal stark auf dem Radar warst?
Ich glaube, der Scout, der mich gesichtet hat aus der NFL, der weiß das. Ich glaube aber nicht, dass alle das wussten. Also es ist mir auch ein bisschen... Also der erste Tag da vor Ort, kann ich auch erzählen, in London wurden wir alle gemessen. Mhm. Und wie du ja eben schon gesagt hast, ich bin jetzt nicht gerade der, also ich bin zwar groß, aber im Vergleich zu den NFL-Linemen dann doch nicht so groß. Ich war der war der drittkleinste von den O-Linern, die wir da waren, oder zweitkleinste.
Vielleicht einmal also für die Podcast-Hörer, damit wir ein Gefühl dafür geben. Wie groß bist du?
Ich bin 1,97 und die anderen Jungs, die waren alle 2,5, 2,10.
Okay, aber auch 1,97 ist ja schon mal riesig. Also ich musste zu dir aufgucken quasi. Ja, okay, alles klar. Mhm.
Und da hatte ich dann auch so ein bisschen das Gefühl, okay, du bist hier zu klein, du bist hier fehl am Platz und man beachtet dich gar nicht mehr. Also seitdem man so mich gemessen hat, hatte ich so das Gefühl. Hab dann aber auch ziemlich schnell dann das Gespräch mit dem Scout gesucht, der für die europäische Region zuständig war, und er hat mir direkt diese Sorge genommen. Also wir haben ein sehr offenes Gespräch geführt. Er wollte halt quasi fragen, was ist, wenn ich morgen, beziehungsweise habe ich eine Chance, wenn ich morgen gut performe, obwohl ich so klein bin. Und dann musste ich die Frage gar nicht zu Ende stellen. Und dann hat er gesagt, absolutely, du hast sehr gute Chancen. Und das hat mir dann auch so ein bisschen den Druck genommen, weil ich habe mir dann gedacht, okay, du bist hier, du bist klein, ja, kannst du nicht kontrollieren, kontrollier das, was du kontrollieren kannst, gib einfach alles, was du hast in dem Combine, und anscheinend hat es so ein, also ich will nicht sagen, es hat gereicht, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um so ein bisschen Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was ich erreichen wollte, das ist das, was ich erreichen konnte, und das ist etwas, womit ich sehr, sehr, sehr zufrieden bin.
Jetzt weiß ich, dass du ein spezielles NFL-Team besonders supportest, nämlich die Atlanta Falcons. Natürlich ist immer eine blöde Frage, ne? Hast du irgendwie, wenn es denn klappen sollte, da sind ja auch noch ein paar Zwischenschritte und so mit, du musst dann durchs International Pathway Programm richtig gut durchkommen und dann auch ausgewählt werden und so. Ist immer eine doofe Frage, ne, wenn du ein Wunschteam hättest und so weiter, aber das wird das Ganze natürlich perfektionieren wahrscheinlich für dich, wenn du in dieses Programm aufgenommen wirst und dann auch noch ausgerechnet bei den Atlanta Falcons landen würdest, oder?
Definitiv. Also ich habe schon als Matt Ryan damals 2008, glaube ich, wurde der gedraftet, als er gedraftet wurde, habe ich schon immer als kleiner Junge davon geträumt, für ihn mal zu blocken. Und dass er jetzt noch spielt und es quasi so in Reichweite ist, in greifbarer Nähe, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Der Assistant GM von den Falcons war auch bei dem Combine, hat so ein paar Spiele angeholt. Ich weiß nicht, ob ich ihm aufgefallen bin, ich hoffe schon. Geredet haben wir leider nicht. Mhm. Aber falls ihr diesen Podcast hört und ein bisschen Deutsch
spricht. Hört er bestimmt. Ja, mit Sicherheit. Also kannst du dich drauf verlassen.
Also mir ist es, also letztendlich in der NFL sollte es einem auch egal sein, wo man spielt. Also darum geht es dann auch gar nicht mehr. Man will sich einfach mit den Besten der Besten beweisen. Man will diesen Sprung schaffen. Und dann ist es auch egal, für welches Team man spielt. Ich bin auch dann Fan für das Team, wo ich dann lande. Dann müssen die Falcons halt warten, bis ich dann im Ruhestand bin.
Ja, genau. Oder du wechselst da dann irgendwann hin nach 2-3 Jahren. Das geht ja auch. Vielleicht hättest du dir heimlich so einen Falcons-Aufkleber auf die Stirn kleben sollen. So als verstecktes Zeichen. Konntest du denn Matt Ryan überhaupt sehen in London? Weil er war ja dann zeitgleich mit dir da. Aber du hast erzählt, ihr hattet eigentlich gar keine Zeit für Ausflüge. Das musste ich ja besonders gewohnt haben, oder?
Ja. Ich hatte auch so ein kleines bisschen die Hoffnung. Wir hatten Das Spiel war Samstag oder
Sonntag? Sonntag,
ne? Mhm. Wir haben sonntags Covid-Testing gehabt, morgens um 10 oder 11. Und alle hatten, also beziehungsweise viele hatten so die Hoffnung, dass die danach sagen, weil es stand nicht auf, wir hatten so ein Schedule, dass die danach sagen, so, alle in den Bus, wir fahren jetzt ins Tottenham-Stadium, so, wir haben Zeit und Access fürs Spiel, aber ist leider nicht passiert. Also
ja, schade eigentlich. Also, was ja auch nochmal irgendwie super motivierend wirken kann. Ja, hey, wir gucken jetzt alle zusammen Spiel und toll, dass ihr hier seid. Und was für ein Zufall, dass jetzt auch gerade hier ein NFL-Spiel stattfindet. Wir gucken das alle zusammen. Schade eigentlich, ne?
Ja, aber letztendlich ist, man hat uns gesagt, das ist ein Jobinterview. Ich habe es auch genauso aufgenommen. Ich bin dahin, war mental in dem Modus. Ich bin hier, um mich zu beweisen. Ich bin hier, um meine beste Seite zu zeigen. Und dann war es natürlich, war man da so ein bisschen traurig drüber, aber die Traurigkeit war nach 5 Minuten wieder verflogen. Habe ich das Spiel halt auf dem Hotelzimmer geguckt und dann war auch gut.
Ja, außerdem wirst du ihn ja bald persönlich
kennenlernen. Ich war ja in derselben Stadt.
Und für ihn blocken. Ja, du warst ja quasi genau. In unmittelbarer Nähe. London ist ja nicht so groß. Eben. Ja, du konntest ja seinen Atem spüren. Was ist denn die Geschichte, dass du Falcons-Fan bist? Ist es tatsächlich nur Matt Ryan? Hast du den schon vom College an beobachtet und dann ist er zu den Falcons gegangen und du bist Falcons-Fan geworden? Oder hängt nicht alles an der Person Matt Ryan?
Nicht alles. Also die Geschichte dahinter ist wahrscheinlich auch ein bisschen dämlich, aber hat mich halt, also das ist mein allererstes Trikot, was ich bekommen habe, war von Michael Vick. Mhm. Und das war 2000 und auch, es war, glaube ich, in dem Jahr oder sogar, nee, das war das Jahr, wo Matt Ryan gedraftet wurde. Ich habe mich noch nicht so viel mit Football, beziehungsweise nicht so viel mit den Falcons, beziehungsweise NFL so auseinandergesetzt gehabt. Aber dann habe ich halt dieses Trikot von Michael Vick bekommen und von dem Moment an war ich Falcons-Fan. Mhm. Also ich habe das Trikot in die Hand bekommen und von dem Moment wusste ich, okay, ich bin Falcons-Fan.
Das Team sucht sich jemanden aus und nicht andersrum. Also der Klassiker. Genau. Richtig, in Perfektion bei dir. Genau.
Mhm. Und passenderweise habe ich damals halt auch, ich habe bei den Cologne Falcons angefangen zu spielen mit 9 oder 10 Jahren. Also ich war auch damals beim Falcons-Team. Es hat einfach super toll gepasst. Und dann habe ich gedacht, komm, du unterstützt das Team, die Falcons. Und dann seitdem bin ich halt Falcons-Fan. Und seitdem 28.3 noch ein viel größerer Falcons-Fan geworden als vorher.
Ah, jetzt hast du es selber schon in den Mund genommen. Ich habe schon überlegt, wie ich das jetzt versuche, dir schon beizubringen. Aber das musst du natürlich... das musst du natürlich erzählen. Also ihr wart ja eigentlich schon ein gefühlter Super Bowl-Sieger. Damals im Super Bowl war das 2018, 19, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall.
Ich will auch nicht genauer drüber nachdenken.
Die Verbindung ist so schlecht. Hallo, ich will dich gar nicht mehr. Ja, genau. Aber musst du natürlich erzählen. Also wie hast du diese Nacht verbracht?
Ich saß mit Kollegen in einem kleinen Kabüffchen und wir haben, ich weiß nicht, ob wir getrunken haben, aber auf jeden Fall haben wir das Spiel zusammen geguckt. Ich hatte auch ein Kärtchen gemacht, auf die Falcons gewettet und ich glaube, ich habe an dem Abend 50 Euro verloren. Also ich saß da die erste Halbzeit mit einem breiten Lächeln, weil ich halt auch gedacht habe, am nächsten Tag kannst du dir 300 Euro beim Wettbüro abholen gehen. Aber letztendlich waren dann 50 Euro weg und der Abend war gelaufen.
Also ich meine, du spielst lange Football, wirst sehr viel Footballspiele gesehen haben. Kann man das auch mit ein paar Jahren Abstand, ist es eigentlich immer noch unbegreiflich, was da passiert ist, oder?
Ich denke mir immer wieder, also wenn man einfach nur abgekniet hätte jedes Mal, hätte man das Spiel gewonnen. Da hat jemand die Mathematik zugemacht. Also da hat jemand auf YouTube, ich habe das Video geguckt, das geht glaube ich eine halbe Stunde, es gab so viele Wege und Möglichkeiten, wie die Falcons das Spiel hätten gewinnen können, ohne einen einzigen Meter Raumgewinn zu machen. Und man hat es nicht geschafft. Also, das ist schon was ganz Besonderes gewesen, dass man dieses Spiel hat verlieren können. Sowas sieht man, glaube ich, nie wieder. Das ist eine ganz besondere Leistung gewesen.
Ja, unfassbar. Und gefühlt seitdem geht's irgendwie bergab, ne? So, als hätten sie immer noch so einen Knacks weg von damals.
Also ich glaube auch, dass das ist so ein psychisch, also ein Psycho-Ding. Also wenn man so ein Spiel, wenn du 28-3 vorne liegst, verlierst, dass man verlernt doch einfach, wie es ist, zu gewinnen. Und so habe ich das Gefühl, war es bei den Falcons über die letzten 2 bis 3 Jahre, seit diesem Super Bowl Choke, sag ich mal. Man hat einfach vergessen, wie man Spiele gewinnt. Und jetzt mit dem neuen Coaching-Staff, mit Smith, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen besser wird. Man hat zwar letzte Woche gegen Washington, meine ich, war das, ne? Das Spiel im vierten Viertel nochmal verloren, aber es sieht besser aus. Es ist nicht mehr so ein kompletter Breakdown gewesen im vierten Quarter, wie man es die Jahre davor gekannt hat. Also es war ja immer so, dass die Falcons drei Viertel komplett dominiert hatten und das vierte Quarter komplett kollapsed. Mhm. Ich meine, letztes Jahr haben sie, wenn die Spiele nur drei Quarter lang gewesen wären, wären die, glaube ich, 13-3 gewesen oder 12-14. Irgendwie so war das.
Ja. Am Ende.
Also daran merkt man ja einfach, dass es eigentlich kein schlechtes Team ist, sondern dass es irgendwo so ein
die
so
Angst vorm Gewinn.
Problem war.
Ja, absolut.
Ja, genau. Ich glaube, damit triffst du das ganz gut. Angst vorm Gewinn. Soll es ja auch geben.
Jetzt habt ihr mit Kyle Pitts aber ja auch noch so ein, ja, wahrscheinlich so einen kommenden Superstar, groß gefeiert wird, so ein Vollathlet. Wie findest du den?
Bislang positiv überrascht gewesen. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, er braucht so ein bisschen, bis er sich in der NFL zurechtfindet, wie es bei den meisten Rookies so ist, aber so, er hat ja von Woche zu Woche ein bisschen mehr Load gekriegt, also öfter immer ein bisschen mehr getarget, also wurde ein bisschen öfter angeworfen. Und jetzt vor allem gegen die Jets, ich meine, klar, es sind nur die Jets, aber gegen die Jets hat er meines Erachtens richtig, richtig gut ausgesehen. Und vor allem mit einem, wenn man so einen Julio Jones verliert über die Offseason, das ist so eine, also ohne Kyle Pitts wäre es auf jeden Fall kein guter Angriff gewesen dieses Jahr. Ansonsten, weil man hätte das Passing Game wäre nicht existent gewesen, meiner Meinung nach. Calvin Ridley ist ein guter Receiver, aber ist für mich kein True Receiver One. Also kein True Outside Receiver, kein richtiger, also es ist kein Julio Jones oder kein, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das ist auf jeden Fall für mich kein True Receiver One, obwohl er halt so viel Talent hat.
Ja.
Aber ohne Kyle Pitts wäre die Offense dieses Jahr eine Katastrophe geworden, glaube ich.
Einmal noch zurück zur ELF. Ich glaube, also das gilt für mich, wahrscheinlich auch für alle, die diesen Podcast jetzt hören, werden dir alle möglichen Daumen drücken, dass das klappt mit dem International Pathway Program, dass du da eine positive Nachricht bekommst. Falls nicht oder im Jahr danach, das kann ja auch sein, haben wir auch bei Chris Esala, glaube ich, mal gesehen, der erst auch im zweiten Jahr dann rübergegangen ist, wirst du dann auf jeden Fall wieder für die Centurions in der European League of Football spielen? Werden wir dich da wieder sehen? Ihr habt den Head Coach gerade ausgetauscht. Also, oder steht das jetzt noch nicht fest, wo und wann du spielst?
Für mich steht es leider noch nicht fest. Bin mit den Centurions noch nicht, also das, die Gespräche waren bisher noch nicht so erfolgreich.
Mhm.
Also ich werde auf jeden Fall, wenn ich nicht ins Programm komme, natürlich in der ELF spielen. Wo das jetzt ist, kann ich momentan leider noch nicht sagen. Ich wäre wünschenswert, wenn es für die Centurions ist, einfach weil es auch meine Heimatstadt ist, beziehungsweise ich wohne nur 15 Minuten von Köln.
Das wollte ich gerade fragen. Kann man denn als Kölner zukünftig für Düsseldorf Rheinfire spielen oder ist das ausgeschlossen?
Nee, das ist nicht ausgeschlossen. Warum würde das ausgeschlossen sein?
Nee, weiß ich ja nicht. Das ist ja so Köln-Düsseldorf. Versteht, ich wohne viel weiter im Norden, aber mein Eindruck ist immer, so Köln und Düsseldorf, das ist so eine ganz besondere Beziehung.
Ja. Früher für mich als Jugendspieler wäre es für mich auch die absolute Todesstrafe gewesen, wenn man mich nach Düsseldorf geschickt hätte. Aber dazu muss ich halt jetzt auch sagen, es ist kein Jugendfußball mehr. Ich will gewinnen.
Mhm.
Ich will auch vor allem, dass das meine Leistung irgendwo gewürdigt wird in einem gewissen Ausmaße. Und dafür muss halt alles zusammenkommen. Wenn es jetzt Düsseldorf ist, ob es Köln ist, ob es wo auch immer es sein mag, das weiß ich noch nicht, wird sich zeigen.
So rein Interesse halber, ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist oder nicht, aber wir kennst du aus der NFL, die haben alle Agenten. Wie ist das mittlerweile im deutschen Football? Sind die Strukturen da mittlerweile auch so professionell, dass ihr, die jetzt, keine Ahnung, zu den Top 200 deutschen Footballspielern gehören, auch einen Agenten habt? Oder macht ihr das alles noch, dieses, keine Ahnung, ich verhandle mit den Centurions oder mit Rheinfire oder ich höre mir das und das Angebot an? Oder macht ihr das alles noch selbst, weil es noch nicht so professionell ist?
Also ich habe es letzte Saison habe ich selbst gemacht, weil ich da auch in einer Position war, wo ich keine großen Anforderungen stellen konnte.
Mhm.
Weil ich muss ja mir erstmal, man muss ja erstmal beweisen, bevor man irgendwelche Anforderungen stellen kann, soll. Mhm. Und jetzt dieses Jahr habe ich mich dann dazu entschieden, einen Berater dazu zu holen, der mich da so ein bisschen unterstützt. Und der will mich dann auch in Zukunft so in solchen Sachen beraten und so, wenn es dann in die Richtung gehen sollte, also wenn es dann in die Richtung geht, wo es dann um ein bisschen mehr Geld geht, dann.
Das heißt so, die Strukturen im deutschen American Football werden auch immer professioneller. Also weil du sagst, du spielst seit 12 Jahren, es gibt jetzt seit seit 6 Jahren schon einen großen Hype rund um die NFL. Die ELF ist gut aus den Startlöchern gekommen. Also der Sport oder die Sportart professionalisiert sich in Deutschland.
Wächst sehr. Cool. Entschuldigung, was nochmal?
Nee,
gut. Der Empfang war kurz weg.
Ja, wächst sehr, hast du gesagt. Ja.
Genau, ja, wächst sehr. Also was, wenn ich so zurückdenke, vor 10, 11 Jahren waren bei unseren Spielen die Muttis und die Freunde von den Muttis vielleicht noch und die, wenn ich jetzt so gucke, die U19, da sind teilweise schon Fans, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also der Sport, der gewinnt zunehmend an Popularität und ich denke mal, dass genau jetzt die richtige Zeit war, so eine Bühne zu bieten, wie es die ELF getan hat. Und ich denke mal, wenn man darauf aufbaut und diese professionellen Strukturen, die man in der NFL die man da sieht, wenn die so gut es geht versucht nachzuahmen, nach und nach das aufzubauen, dann kann das schon was richtig Großes werden.
Super. Fabian, das ist eine super, ein super Schlusssatz, was Großes werden. Ich drücke dir wirklich alle Daumen, die ich habe. Dass da deine großartige Saison, die du in der ELF gespielt hast und jetzt auch dein Auftritt bei der NFL Combine, dass das zu einem positiven Ende führt, dass du tatsächlich deinen Traum noch weiter leben kannst und dann ins International Pathway Program der NFL kommst, um dann vielleicht ab September 2022 mit Ryan zu beschützen. Wer deinen Weg mitgehen will, dem sei, ich hoffe, ich darf das sagen, auf jeden Fall dein Instagram-Profil empfohlen, fa.kratz. Da findet ihr Fabian und dann nimmt er euch bestimmt gerne mit auf die Reise, die da noch kommt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich poste hin und wieder mal, also ich bin jetzt nicht der jeden Tag Videos von sich selber macht, aber ich poste ziemlich häufig mal Sachen, Football-related, vor allem jetzt NFL-related. Also wer da up-to-date bleiben will, einfach ein Follow rein oder so. Und dann seht ihr da alles, was ich von Tag zu Tag so mache. Oder beziehungsweise was so ein ELF-O-Liner von Tag zu Tag so macht.
Genau, Essen auf jeden Fall haben wir jetzt gelernt. Ja, es wird sehr viel Essensbilder geben. Super. Fabian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so ein bisschen mitgenommen hast in die spannenden letzten Tage, die du verlebt hast. Und
sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wir werden es auch verfolgen. Wir werden dich im Auge behalten.
Hoffe ich doch.
Ist klar. Danke dir. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt Fabian entweder direkt oder schreibt uns eine Mail an redaktion@footballerei.de. Dann leiten wir sie gerne weiter. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis bald. Ciao.